Ja, Prost, Kekle.
Prost, Prost. Biertaucher-Podcast, Folge 74. Wir haben den...
Montag, 20. Nein, was haben wir? Ich weiß es schon wieder nicht.
Gute Frage. Heute ist der 15. Oktober 2012.
Und wir haben uns zwar getroffen im alten AKH, wie immer, aber derzeit sind wir wegen schlechtem Wetter zum Garib in die Zypresse geflüchtet, Westbahnstraße 35a, für die wir jetzt ordentlichst Schleichwerbung machen werden.
Mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com. Wo cool.
Wo cool.
Ja, naja, ich muss mir mal langsam einen neuen Spruch überlegen. Ja?
Okay, okay.
Aber danke, Jörg, für die Unterstützung. Starten wir los mit dem...
Aber wir sollten noch sagen, also wir.
Ah ja, genau.
Die Zuhörer, glaube ich, schon mitgekriegt, dass nur wir zwei da sind. Ne?
Ja, stimmt. Ja. Heute, sonst hätten sich ja noch andere gemeldet.
Aber wir haben ja extra Content. Wir haben wieder mal Bitcoin-News.
Mhm, unsere Andrease haben wieder was zu berichten. Es wird wie immer am Ende des Podcasts hinzugefügt und ist dann anzuhören. Ich bin gespannt. Ich bin selber noch nicht dazu gekommen, es zu hören.
Und wir haben auch diesmal einen extra Content, nämlich ein Interview mit einem Counter-Striker, mit dem Julian.
Okay.
Profi-Counter-Striker.
Ja, den hast du interviewt. Wo hast du den getroffen?
Auf der FH Technikum Wien.
Ah, okay.
Sind wir ins Reden gekommen.
Ja. Hausmeisterthemen, oder?
Jo.
Starten wir los. Wir haben Feedback bekommen. Von Johannes. Danke sehr. Er gibt uns von Zeit zu Zeit Feedback und dann ist es immer High-Quality-Feedback, weil er sich immer Zeit nimmt anscheinend und mehrere Sachen schreibt. Und er hat uns Feedback gegeben, dass zum Beispiel diese Antiviren-Software von Microsoft, die gibt es anscheinend schon länger für Firmen und die Neuerung ist eigentlich jetzt, dass sie es an Privatkunden weitergeben irgendwie. Dann hat er gemeint, dass Frauenstimmen durchaus den Podcast auflockern. Es ging an dich wahrscheinlich ein bisschen, nachdem du bei den Publizistik-Studentinnen etwas genervt gewirkt hast. Und ansonsten hat er noch eine Frage an uns, die ich allerdings, glaube ich, nicht so gut beantworten kann. Der Florian hat schon in Google Plus geantwortet. Da ging es um dieses Zatype.
Zatype?
Zatype ist ein Tablet, das von einer Firma vertrieben wird, das sich auf die Fahnen schreibt, besonders offen zu sein. Das heißt, sie haben so Sätze dann gleich direkt auf der Homepage stehen, wie für manche Firmen ist Root nur ein Wort aus vier Buchstaben, aber wir meinen es ernst, so auf die Art.
Weißt du,
und dass sie halt die Hackability groß schreiben und dass sie sich bemühen für mehrere Linux-Distributionen drauf, dass man das drauf betreiben kann. Und ja, mal schauen. Also, keine Ahnung. Ich kann deswegen kein Feedback geben, weil für mich ist das bis jetzt nur eine Homepage. Es hat eine Zeit lang so ein, zwei Stories darüber gegeben. Und es ist halt es ist schwierig, bis man Vertrauen wirklich zu so einem Produkt fasst. Da muss man sich mal anschauen, was andere Leute für Erfahrungen haben, wie das mit dem Bestellen ist. Also ich meine, auf Geizhals oder so habe ich es jetzt mal nicht gefunden, wenn man sich woanders bestellt, wie das geliefert wird, wann es geliefert wird und ob sich die entsprechende Community
drumherum bildet. Aber sobald wir etwas darüber wissen, werden wir Prüfern berichten.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, und dann hat noch unser, der Matthias hat uns wieder Themenvorschläge geschickt. Das häuft sich in letzter Zeit und da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und was auch zu den Hausmeisterthemen gehört, das hast du nämlich schon in die Themen reingeschrieben. Wir wurden wieder geflattert.
Ja, und weil der Bernd Schlapsigi, glaube ich, jetzt entdeckt hat, dass er bei Flatter nicht nur exklusiv den Biertaucher-Podcast flattern kann, sondern auch andere, das hat er auch angekündigt, hat sich jetzt unser Flatter-Vermögen wieder deutlich reduziert und wir haben wieder mal einen Verlust gebaut. Aber immerhin, wir haben noch über 1 Euro Flatter-Einnahmen gegen 2 Euro Ausgaben, also wir machen einen begrenzten Verlust.
Ja, Dankeschön auf jeden Fall an alle Hörer, die uns flattern. Das ist echt immer eine
Frage. Und wir freuen uns extrem drüber.
Ja, und über Feedback. Ich bin ja dankbar über Reaktionen.
Der Gregor hat sich jetzt eine Träne aus den Augen gelegt, während er das Feedback auf Google Plus
gelesen hat. Aus Freude, ja, aus Freude. In letzter Zeit macht das echt Spaß. Also wenn man so viele Podcasts hört wie ich und dann immer über Google Plus wird ja immer so sich ein bisschen lustig gemacht, dass es halt nicht so vom Start wegkommt, weil es halt nicht so ein Facebook-Killer, keine Ahnung, oder so wird. Aber ich muss sagen...
Google Plus jetzt oder Podcast? Oder?
Google Plus.
Achso.
In einem Podcast wird darüber so gesprochen. Und ich muss sagen, naja, jedes Netzwerk ist klein genug, dass man sich da die lustigen, und ich meine, solange der Torwalds und die ganzen Open-Source-Größen drauf sind und so, muss man sagen, macht das eigentlich auch sehr viel Spaß.
Biertaucher Podcast-Hörer sind halt auch auf Google Plus zu finden. Ne?
Ja, wo cool.
Wobei, wir haben ja auf Facebook auch eine Präsenz, so ist ja nicht.
Also, ja, stimmt, pflegst du die regelmäßig?
Also dort steht immer, wenn ein neuer Podcast ist, und ab und zu kommen von deinen Verwandten auch dort auch Meldungen oder so, Likes.
Yippie, super. Ja, ich weiß nicht, da haben wir noch, fällt dir noch was ein zu
Hausmeisterisches? Nicht wirklich, überlegen wir mal, nein. Ja, der Matthias hat angekündigt, dass er hoffentlich bald im Podcast selbst persönlich auftauchen wird. Also nach wie vor ist es unser großes Ziel, dass Hörer zu Sendern werden.
Sozusagen, ja. Na cool.
Aber ich glaube, das sollten wir erzählen, es ist eine Premiere. Wir sitzen erstmals beim Biertaucher Podcast auf einem gedeckten Tisch.
Ist es das erste? Ja, gedeckter Tisch.
Gedeckter Tisch.
Ich meine, wir haben schon öfters in Lokalen aufgenommen, aber...
Aber diesmal erstmals ein Lokal, wo keine Musik ist und keine anderen Leute, muss man leider auch dazu sagen. Mhm. Und falls wir so irgendwie verwirrt klingen, es läuft nämlich neben uns ORF 2 auf einem Fernseher, was wir absolut nicht gewohnt sind. Und wir haben zwar den Sound ausgeschaltet, aber schielen immerhin, ob wir eh nichts versäumen. Mhm. Also,
das ist die alte Bildschirmhypnose.
Ja, möglicherweise klingen wir jetzt ein bisschen medienzombie-mäßig.
Na dann.
Dann auf zu den wirklich wichtigen Themen. Gregor, hast du irgendwas erlebt letzte Woche?
Klar. Aber wollen wir das vielleicht ein bisschen später? Ich habe ja meine Rasse, es ist ja nicht schwer zu erraten.
Kannst du es nicht antesern, was Thema du erlebt hast?
Mein Raspberry wurde geliefert, mein Raspberry Pi wurde geliefert.
Und hast du es mit?
Nein.
Oh.
Ich habe es nicht mitgenommen. Ich werde es das nächste Mal mitnehmen. Ich habe mir gedacht, dann, wenn wir vielleicht in größerer Runde da sind, dass man es mal einmal umreichen kann. Oder
dann
so.
Machen wir jetzt
ein... Es gibt auch nicht so viel zu sehen. Ich meine, der Raspberry selber ist jetzt kein optisches Artefakt, würde ich sagen, sondern brilliert eher durch innere Werte.
Dann machen wir jetzt ein akustisch-haptisch-visuelles Experiment. Gregor, tu einmal mit den Händen so tun, als würdest du den Raspberry Pi mit beiden Händen angreifen, damit ich eine Vorstellung kriege, wie groß er ist.
Dann müsste ich mir zuerst die Handschuhe anziehen, damit ich das machen würde. Nur mit Handschuhen wäre
das okay, angefasst. Also der Gregor hat jetzt eine Bewegung gemacht, als balanciert er zwei Bierflaschen in zwei Händen.
So groß ist sie nicht, das ist so ungefähr so groß wie eine Zigarettenpackung. So
okay.
Kann man sich vorstellen.
Das und dem Leuchten deiner Augen nach, du bist immer noch schwer verliebt, obwohl du es jetzt 24 Stunden schon im Besitz hast, oder?
Definitiv. Ja, aber so viel angeteasert. Wir wollten es ja mal anteasern, machen wir mal andere Themen vorher.
Jo, was haben wir denn da?
Was hast denn du erlebt?
Tja, ich war auf der Game City 3 Tage.
Ah ja.
Und habe massenweise Zombies gesehen.
Mhm. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Die gibt es auch übrigens auf Google Plus, habe ich Fotos von den Zombies gepostet. Mhm. Und also es gab mehrere Arten von Zombies. Es gab so, die waren aus der Slowakei, glaube ich, eine Schauspieltruppe. Die haben wirklich wie Zombies ausgeschaut, mit blutverschmierten, weiß geschminkten Gesichtern, so Mini-Röcken, so fesche Mädchen waren das, aber halt auf extrem Zombies, sind auch so zombie-mäßig herumgewankt. Da hat man gewusst, das sind Zombies.
Welche Game-Serie war das, die das
gestellt hat? Ich habe es nicht ganz kapiert, ob die überhaupt ein spezielles Game beworben haben oder nur generell halt Game City aufhübschen
waren. Was ist denn irgendwas Neues dabei? Left 4 Dead, glaube ich, so eine Zombie-Serie.
Möglicherweise. Sie haben so kleine Schultaschen angehabt, aber ich weiß nicht, ob da ihre persönlichen Schminksachen drin waren oder ob das irgendwie auf eine Anspielung auf ein Spiel war.
Ja, generell. Viel Cosplay oder?
Ja, sonst erfreulich viel Cosplay. Definitiv mehr als letztes Jahr. Ich habe fast alle Cosplayer, die ich erwischt habe, haben auch posiert vor meinem Spielen Programmierenstand mit einem Pinguin-Plakat. Also gibt es alle zu sehen auf Google Plus. Mhm. Und auch auf Facebook habe ich es verlinkt. Auf der Homepage. Ja, und dann leider, aber das war eigentlich auch bei den anderen Game Cities so, da die Game City eine offene Publikumsmesse ist, wo wirklich jeder kommen darf bei freiem Eintritt, sind halt absolut viele Zombies, wo man es nicht auf den ersten Blick sieht, sondern wo du halt nur merkst, wenn du sie ansprichst und sagst, ja, Computerkurs oder wollen Sie spielen, freies Spiel oder so. Und dann kommst du raus,
gratis.
Das hast du schon beim letzten Jahr gemeint, ja, glaube ich.
Und das war, also war extrem schlimm. Und vor allem, die Messe hat Freitag früh schon angefangen, wo eigentlich noch Schule ist. Mhm. Und das hast du halt wirklich gemerkt, bis Freitagmittag waren fast nur Schulschwänzer da und ganz wenige Schulklassen, wo wirklich der Lehrer mit den Klassen reingeht. Aber das hast du dann sofort gemerkt, weil die sind von Stand zu Stand gegangen und haben so eine Art Rätselrallye machen müssen und haben intelligente Fragen stellen müssen und sich überhaupt benommen. Und sonst die Schulschwänze war furchtbar. Also wirklich.
Schulschwänze, bist du so moralisch? Hast du nicht selber auch mal Schule geschwänzt?
Sicher habe ich Schule geschwänzt, aber dann habe ich nicht irgendwelches Messepersonal blöd angesabbert, ob ich gratis Aufkleber haben kann oder so.
Ich glaube, du bist nicht wirklich glücklich auf dieser Messe. Hm? Kann das sein?
Nicht wirklich. Sag mal so, ich könnte auf 90% der Leute verzichten, die dort sind. Ne? Weil meine Zielgruppe halt nur die 10% sind, die sich wirklich zumindest ein bisschen dafür interessieren, jetzt für freie Software oder für einen Computerkurs, für Programmierkurs oder überhaupt das.
Man darf halt nicht vergessen, dass es ja eigentlich auch einfach eine Werbeplattform ist für die großen Spielestudios. Also wie ich das vor einem Jahr dort war, wurde halt damals, was war denn das? Ja, diverse Games halt groß beworben mit Vorführraum und ab 18 und weiß ich nicht.
Du nimmst das richtige Adjektiv in den Mund, nämlich groß. So ein Messestand kostet einen vierstelligen Betrag, mindestens. Ja. Und ich habe gerade einen Tisch. Ja.
Ja.
Und demnach sind einfach nur die Großen dort, die einzigen Kleinen, also der mit mir irgendwie vergleichbar ist, ist der Yogi von Subotron, der sonst im Museumsquartier ist. Mhm. Der hat dort immer seine Retro-Ecke.
Das ist super.
Erfreulich zu sehen.
Den haben wir ja das letzte Jahr interviewt.
Genau. Erfreulich zu sehen, die Retro-Games gehen ist nicht gut. Er hat da Amigas aufgebaut von den 80er Jahren, die waren genauso belagert von Kindern wie jetzt irgendwelche High-End, High-Budget-Titel von Electronic Arts oder Sony, also.
Amigas hat er aufgebaut?
Ja, Amigas und so ganz alte Game-Konsolen aus den 80ern.
Hast du irgendein Game vom Amiga? Was ist dein persönliches Lieblingsgame am Amiga generell?
Ich habe nie einen Amiga gehabt. Ich war immer nur so Amiga-Lurker, also meine Nachbarn oder Freunde haben Amigas gehabt.
Ebenso.
Ich glaube, es war auch sogar ein 128er oder so. Also es waren wirklich ein paar Retro-Geräte. Und er hat natürlich auch sehr viele Retro-Konsolen. Und die gibt es im Subotron-Shop
zu kaufen. Ja? Ja. Und den Amiga habe ich auch gehabt in der Zeitung. Und jetzt habe ich mich letztens mit einem Freund darüber unterhalten. Ja. Er hat gemeint, die erste Woche wollte ich nicht zugeben, dass ich einen Amiga hatte. Dann konnte ich mich nicht erinnern. Damals gab es ja diese großen Gräbenkämpfe, wie es immer bei Technik.
Amiga gegen Atari ST.
Ja, und Amiga gegen C64er natürlich
auch. Ach so, obwohl es beide Commodore waren.
Ja, schon. Aber die Amiga, also die C64er Leute waren natürlich ein bisschen neidisch auf die bessere Grafik und so. Und die
Maus. Und
stimmt eigentlich.
C64 hat keine Maus gehabt.
Schon, aber das war nicht verbreitet. Das war nicht die Regel, dass man eine Maus, man hat es als irgendwie einen Joystick gemacht. Und umgekehrt haben die C64er Leute natürlich immer gemeint, ja, das ist ja so ein doofer Computer, kann ja nicht einmal ohne Diskette irgendwas bringen. Am C64er schaltest du ein, hat
los. Das
Microsoft-Basic und konnte losprogrammieren. Also man hat schon hin und wieder gemacht, aber ich meine, es war jetzt auch nicht.
Ich habe programmieren gelernt auf Microsoft Basic.
Ja, natürlich. Das war damals gang und gäbe. Und Assembler hat man auch kennengelernt am C64er.
Das war
ein kurzer.
Aber jetzt zum Bericht von der Game City, ich kann ein paar lustige Sachen erzählen. Also wie üblich war ich extrem chaotisch in der Vorbereitung, habe extra 5000 Visitenkarten drucken lassen und dann noch Folder und die Visitenkarten extra rechtzeitig da im Online-Formular angegeben, sogar die Hotline angerufen, dass der PDF-File da wirklich richtig formatiert ist. Mhm. Und der Erfolg war, per UPS wurden die dann am Freitag geliefert und ich habe aber gedacht, die Messe geht erst Freitagmittag los, war dann Freitagvormittag nicht wirklich zu Hause, wie geliefert wurde. Ich habe zwar da versucht, jemanden das zu abholen zu lassen. Und auf jeden Fall waren die 5000 Visitenkarten das ganze Game City lang am Flughafen schwächer zwischengelagert. Und jetzt am Montag habe ich sie bekommen. Also total umsonst die ganze Hetzerei. Aber ich habe so Prospekte drucken lassen, wo es geht um freie Software, freie Spiele.
Also okay. Eine ganz neue Charge, die jetzt wieder halten.
Ja, habe ich 1000 Prospekte drucken lassen und fast alle losgekriegt auf der Game City.
Super. Hast du dir selber irgendwelche Goodies abgeholt von anderen Ständen oder hast du mal selber eine Runde drehen können?
Ich habe eigentlich nur Fotoausbeute gemacht. Ich habe nur beim Heimgehen immer eine Runde drehen können, aber da war ich meistens so hirntot und einfach von 8 Stunden freundlich sein ist ja nicht mein Normalzustand.
Also das Social.
Genau, war ich oversocialed. Und nein, also ich habe geredet ein bisschen hauptsächlich mit meinen Standnachbarn, mit denen, da kennt man sich dann natürlich nach 3 Tagen. Ne?
Mhm. Also, du hast ja die Free Software Foundation war auch vertreten.
Die war Untermieter auf meinem Stand sozusagen. Ich habe gesagt, ja, wollt ihr nicht kommen, ein paar Prospekte aufstellen. Und ist dann auch wirklich der Franz gekommen von der Free Software Foundation und sehr der cool. War super. Und ganz interessant, der ist nämlich, wenn er nicht gerade für Free Software gratis auf Infoständen steht, tut er das für einen Balluch beim Verein gegen Tierfabriken. Also, Doppelgutmensch. Ja, und na, der war voll leibend. Der hat dann auch geholfen, hat Werbung für meine Kurse gemacht. Hat gesagt, ja, interessierst du dich nicht für Programmierkurse? Das war praktisch, als hätte ich einen Angestellten. Also, der war voll mächtig vorgekommen. Und ich habe halt dadurch so Dinge machen können, wie auch einmal aufs Klo gehen oder ein Wasser holen, was extrem wertvoll ist. Ne?
Ja, klar, sicher.
Und sonst ein paar Leute haben mich besucht und erfreulich viele Ex-Kunden sind gekommen, also ehemalige Schüler von mir. Und ja, es war ganz nett.
Cool. Noch abschließende Worte zum...
Ja, also mein Stand wird auch nächstes Jahr dort sein und ist halt der einzige, wo du wirklich auf einem Computer auch freie Spiele spielen kannst. Also nicht nur gratis, sondern wirklich frei lizenzierte Spiele. Und sind unterschiedlich gut ankommen. Ich habe so einen Minecraft-Klon gehabt, der heißt Mindtest, der ist relativ gut ankommen. Da ist eine ganze
Menge. Ist das nicht auch für Android? Kann das sein?
Kann sein, ja. Und denn, da war eine Minecraft-Spielerin, die ist da, hat sich sofort da
was gebaut.
Ja, den Bergwerk baut und dann wirklich auch Monster entdeckt. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in der Version Monster gibt, hat es dann gleich uns gezeigt und so. Ja, also, kommt schon an.
Mhm. Ja, ist ein schwieriges Pflaster sicherlich für freie Software, weil einfach bei der Game-Sache sind sicher auch viele große Player da und das
große Leute, sind halt da, ja.
Ja, und dass die Leute halt wie Zombies, wie du es bezeichnet hast, das sind ja auch dann der andere Fokus. Sie werden sicherlich.
Es waren nicht nur Zombies, also das muss man sagen, es waren auch nette Leute dort.
Hm. Alles klar.
Aber halt das typische, was soll ich jetzt sagen, das typische Zombie-Kind mit einer Aufmerksamkeitsspanne von 2 Sekunden, das sagt halt, yo, ah, geil, Alter, was ist da? Ah, und schon weg, weil auch nur 1 Sekunde länger hinschauen oder mit der Maus halt herumfuchteln und dann ist das nicht sofort kapierbar, dann ist schon
zu Hause. Aber ist gerade potenzielle Kunden.
Ja, das sind nicht meine Kunden, die würden nie Kunden bei mir, ne? Du musst dich wirklich. Manche gibt es, andere Kinder, die waren 2 Stunden an meinem Stand, ne? Die haben Spring gespielt, der RTS.
Was ist Spring?
Das ist ein Nachbau von Total Annihilation eigentlich.
Ah, das ist dieses Strategiespiel, was wir letztens besprochen
haben. Ja, das ist extrem gut und die wollten gar nicht mehr weg. Der Vater war schon voll verzweifelt. Da habe ich meinem Vater schon gesagt: Ja, sie können ruhig eine Runde gehen, die Kinder gehen eh nicht weg von meinem Stand. Ne?
Sehr gut.
Also es gibt solche und solche halt. Ne?
Mhm. So
viel zur Game City.
Ja. Ein paar Themen zum Zwischenstreuen vielleicht.
Gerne.
Du hast einen reingeworfen. Facebook Spielverderber. Von heise.de eine Story.
Was war das schnell noch einmal? Ich glaube, steht was dabei?
Sonst verlinken wir es einfach. Sehr, sehr aussagekräftiger Link dabei.
Ja, lies einmal.
Nein, 4, 15.
Achso, okay. Was war denn das? Kann man da draufklicken und den...
Ich bin sowas von offline.
Okay, dann tut mir leid. Es war irgendwie ein lustiges Thema. Es hat mich interessiert, aber ich habe es jetzt leider nicht mehr im Kopf. Leider durch 3 Tage Messe ist so ziemlich alles rausgerauscht aus meinem Kopf, was vorher drinnen war. Ich verlinke es in die Shownotes. Ich glaube, es ging darum, dass man Facebook für irgendwas benutzt, aber denen nicht die Werbedaten gibt. Oder war es nicht so eine Sache, dass man anonym Facebook-Accounts anlegen kann, für Leute, die nicht in Facebook sein wollen, aber das benutzen wollen.
Ich glaube, wir recherchieren das lieber, bevor
wir
das
haben. Also wilde Vermutungen, was ich da eigentlich gepostet habe.
Apropos, was mir noch einfällt, als Nachtrag zu den Hausmeisterthemen. Mhm. Letzte Folge, es ist so im Raum gestanden und beim Anhören ist mir ganz heiß geworden, wenn irgendwie so halber Bullshit im Raum stehen bleibt, weil ja unser Gast gemeint hat, dass bei einer Android-Nexus-Linie, dass der Google für offene Hardware sorgt bei anderen Herstellern und so. Und da habe ich gesagt,
dass die Preise sinken, das hat er
gemeint. Nein, im ersten Satz habe ich mir das mal angehört. Ja. Mhm. Und da habe ich noch gesagt, na, das weiß ich nicht. Und dann haben wir auf einen korrekten Weg geführt. Aber man muss einmal schon klarstellen, dass es offene Hardware nicht spielen wird. Also das ist nicht Teil des Nexus-Programms. Mhm. Also nicht, also offen vielleicht in...
Offener als andere vielleicht, aber...
Also offen im Sinne, dass du selber root werden kannst, also von der Software her und dass du da irgendwie auch den Bootloader, dass der nicht gelockt ist, also nicht fies abgelockt ist, aber die Hardware selber, sie öffnen es halt für Hersteller und LG und Samsung und die Dinge werden einen Teufel dafür tun, ihre Hardware-Spezifikationen offen zu legen. Also da muss man sich verabschieden. Das ist da wirklich der Vorteil, liegt in der Update-Politik von den Nexus-Geräten und dass man halt wahrscheinlich eine gute Performance hat. Dass es
aber du hast zumindest eine offenere Software auf nicht so offener Hardware.
Ja, genau, richtig.
Also du bist weniger eingesperrt.
Die Hardware wird sich nicht viel ändern. Es ist halt lizenziert, die Leute bauen das und es läuft, die Software, die drauf ist, ist etwas offener. So kann man es ungefähr formulieren. Und das Zweite, was ich korrigieren muss, weil da bin ich einfach einem Hoax aufgelegen, der dann auch als solcher enttarnt wurde. Es wurde im Zuge dieses Programms, hat jemand kolportiert im Netz, dass es ein Customization Center geben wird für Android. Das heißt, dass es für die Hardwarehersteller haben ja das Interesse, das Android anzupassen, sodass man nicht sagt, ah, das ist ein Android-Handy, sondern das ist ein tolles Samsung-Handy. Das sind diese Touch-Wiss-Oberflächen. Und da gab es die Story so im Raum, es wird ein Projekt von Google geben in weiterer Folge für Android, das Customization Center, wo diese Anpassungen von Hardwareherstellern gemacht werden können, so eine Art API. Und dass man diese Anpassungen dann aber per Klick, per Option dann wieder deaktivieren kann. Das wünscht man sich, das hat so gut geklungen, das was jeder gerne geglaubt hat, ist leider ein Fehler. Also ich habe dann die Story nachgelesen, da haben sich dann Android-Entwickler dann schon irgendwie so witzig gemacht über diese Aussage und der Typ, der das dann kolportiert hat, hat das auch zurückgezogen. Das Zweite, was nämlich auch, also da hätte man vielleicht schon ein bisschen Verdacht schöpfen können, was der kolportiert hat, war, dass es ein Projekt gibt, die das dann irgendwie Akku sparen soll, irgendwie, damit die Geräte länger
halten. Die Akkuspar-App.
Das ist auch so ein Punkt, na gut, das wünscht sich jeder natürlich, aber ist dann im Grunde wahrscheinlich nicht.
Andererseits in einer funktionierenden Marktwirtschaft müssten ja, wenn genug Kunden ihre Wünsche äußern, müsste ja dann die unsichtbare Hand des Markts von Adam Smith dafür sorgen, dass dann, wenn ein Hersteller das wirklich macht, dass dann alle zu dem strömen, ne?
Dass das dann funktioniert. Ja,
mit also wenn man eine Nachfrage stimuliert einfach und sie auch äußert, dass dann halt irgendeiner sagt,
das ist dann Reality.
Wenn alle sagen, das geht nicht, dann mache ich das halt und das geht und dann kriege ich die Kunden. Ne?
Ja.
Theoretisch.
Ja, in der Theorie schon, aber manchmal ist man halt auch als Kunde mehr als ungeduldig und manchmal bewegt sich etwas zu langsam.
Tja.
Oft. Ja, das war nur der Nachtrag zu den Hausmeisterthemen eigentlich. Ja, jetzt kann ich eigentlich...
Du hast doch einen schönen Raspberry Pi.
Ich habe es ja lange rausgezögert, bis
jetzt kommt.
20 Minuten später. Ja, es ist gekommen. Ich habe ich letzte Woche schon erzählt, wie das ungefähr gelaufen ist. Ich werde einen kurzen Abriss geben. Ich habe mir den Raspberry Pi, wer es nicht gehört hat, bestellt bei so einem kleinen Internetladen, der nicht der Raspberry Pi Foundation angehört. Und dort kann man die Raspberries kaufen oder konnte man kaufen für einen teureren Preis. Ich glaube, die Kaufempfehlung, ich meine, der Florian könnte sich jetzt genauer eingeben, liegt um die 35 Euro, wenn ich mich nicht täusche.
Du hast ein bisschen
mehr gelöst. Ich habe 50 Euro gesagt.
50?
Es ist schon okay, definitiv mehr. Vorteil von der ganzen Operation war, dass ich habe es bestellt und eineinhalb Wochen später war es da. Also das ist kaufen, schnell
also
da.
Du findest dein... Ich will nicht warten, Zuschlag hat sich gelohnt.
Naja,
der Florian wartet jetzt noch.
Ne? Ja, der Florian, das tut mir echt leid, aber der ist leid geprüft, weil er hat bei zwei verschiedenen Anbietern, vielleicht klappt es jetzt beim zweiten, ich drücke die Daumen auf jeden Fall, und beim ersten wird das wirklich...
Das musst du so romantisch vorstellen, jetzt im Sturm umtosten Indischen Ozean ist jetzt so ein Containerschiff, das kämpft sich jetzt um das Horn von Afrika,
ja,
um seinen Raspberry Pis an Bord.
Es muss die Raspberry Pis, sie müssen an den Mann kommen. Ich bin ja sehr, kann ich mir schon vorab sagen, sehr begeistert von Raspberry Pi, also Pi eigentlich. Und schade, dass es so schwer ranzukommen ist. Mhm. Ich meine, der Matthias hat ja auch gemeint, dass er drei bestellt hat und auch schon drei Monate drauf wartet.
Ja.
Und ich hoffe, die kriegen das irgendwie in Griff, dass sie das regelmäßig an alle ausliefern und dass das da eine Stabilität von den Lieferwegen gibt. Weil es ist wichtig, dass sich die Hardware verbreitet und dass der Erfolg da ist. Das zeigt jetzt die Geschichte, die ich vorweg schicken kann, die ich halt im Webstandard gelesen habe. Das ist jetzt bei den neuen Chargen ab sofort beim Modell P, also die aktuelle Revision der Hardware, geben sie doppelt so viel RAM dazu und der Preis bleibt aber gleich. Also
ja, statt
256 gibt es 512 MB RAM Und damit, also mit 512 RAM, ich glaube, für die Menschen, die doch ein leichten Desktop-System drauf fahren würden, ist das natürlich eine definitive Verbesserung. Und
kannst du schon sagen, was du mit deinem Raspberry anstellen wirst?
Ich kann sagen, was ich bis jetzt damit angestellt habe.
Und zwar?
Ja, also für mich wird es ein Heim- und Familienserver. Also was ich machen möchte, ist, ich möchte auf meine
Daten... Lass mich raten, in deiner Wohnhalle, ja, da ist so eine, ist dunkel und eine Marmorsäule und da liegt er dann auf einem Samtkisten von so mehreren Spots angestrahlt und drumherum
also
kopieren sich die Tempelpriester und
ungefähr, weiß ich nicht genau, 5 Kilometer von meinem Hauptvilla entfernt ist ein Datencenter, auch eine im Jugendstil gebautes, aber feuerfestes, wunderschönes Gebäude und dort ist nichts drinnen, nur der Raspberry Pi.
Die ganzen Jugendstilmöbel und alles rausräumen also lassen.
In der Mitte ist der Raspberry Pi mit seinem Gehäuse.
Zigarettenschachtel
und,
groß.
Genau, und vielleicht noch ein paar Festplatten und das Netzteil rundherum. Ja, ich habe mir was dazu bestellt. Der Pi hat das Konzept, dass du dir, dass er auch noch zusätzliches Geschäft macht, dass du dir zum Beispiel ein Gehäuse dazu bestellst. Und da löhnst du halt auch mal 10 Euro dafür. Das habe ich mir dazu gekauft in einem modischen Laubfroschgrün. Und die Unterseite ist so ein Blau. Das kann man sich halt zusammenkaufen, wie man will. Und ich habe mir gekauft, so nach dem Motto, nutzt nichts, schaut nichts, so einen kleinen Kühlergrill, den man oben drauf tut. So ein kleines Kühlerelement. Da ziehst du einfach das Pickerl ab, darunter ist die Kühlerpaste. Und es gibt zwei Chips drauf. Ich glaube, der eine ist zuständig für die USB-Geschichte. Das ist der eine größere Chip, der Hitze produziert. Und der zweite, da ist CPU und GPU drauf. Und da könnte man auch eins drauf. Ich habe mir nur einen Kühlergrill gekauft. Und man kann sich dann auch ewig Netzteile und solche Sachen kaufen. Und ja, Netzteil habe ich, da kann ich zum Beispiel sagen, bei der Revision B, das habe ich nämlich nicht gewusst, der fühlt sich am wohlsten, da ist ein Beipackzettel dabei bei 700 bis 1200 Milliampere. Und über diesen Umstand habe ich mir eigentlich noch keine Gedanken gemacht, aber dann, wie ich das dann gelesen habe, habe ich mir mal um dieses, wie viel Ampere liefern so die durchschnittlichen Netzteile, mal Gedanken gemacht, weil für die Handys ist es ja wurscht, da steckst du an und denkst nicht nach. Aber dann denkt man sich, ja, die Hardware soll einige Zeit halten, das schauen wir mal nach. Und die meisten Netzteile, die Wald- und Wiesennetzteile, die wirklich um günstiges Geld zu bekommen, die liefen 500, das ist so der Standard. Und wenn eines 1000 Ampere, das ist so die nächste pseudo-standardisierte Einheit, liefert, dann steht das schon extra drauf auf der Verpackung. Also ich war in einem der großen Märkte dann und bin mal durchgegangen, habe nachgeschaut,
Online oder im echten Markt? Du warst beim Konrad oder so?
Nein, also ich war im Technikmarkt, der Horror-Media-Markt.
Ah, okay. Richtig physikalisch hast du dich bewegt und so.
Ja, ich wollte mir einen
Überblick offline, Gregor.
Ja, ich bin ja in der Nähe von der Mittelfallstraße. Also die Offline-Heit liegt da nahe sozusagen. Und ich habe mir das angeschaut und ja, so Netzteile mit die 1000 Milliampere liefern, die kosten um die 20 Euro, 20 bis 30 Euro. Also man löhnt dann eigentlich schon auch noch einen stolzen Betrag dafür. Und wenn nichts draufsteht, kann man sich sicher sein, die liefern 500 mA. Und zur Sicherheit und fürs gute Wohlfühlen habe ich mir halt auch so ein Netzteil dann noch gecheckt in den nächsten Tagen. Und das Ding performt. Das Ding performt und es
ist. Also der Raspberry.
Der Raspberry, ja. Also das Netzteil, ja. Die liefert Strom und kein Unterschied. Das
wäre ich auch nicht. Wird sich auszahlen, den Raspberry flüssig kühlen in so einem neonleuchtenden, mit Xeongas wabernden.
Also ich habe jetzt ein paar Mal das beobachtet, wie die Hitzeentwicklung ist. Und ja, nicht nennenswert.
Also das Ding ist einfach klein und funktioniert. Und
ja, man hat ja viel gehört im Vorfeld und viele haben gesagt, ja, es hat dann schon, es ist nicht das Schnellste und so. Ich habe ja schon einige Hardware vorher ausprobiert und habe mir selber ARM-basierte Hardware zurechtgehackert, damit ich das Server benutzen kann. Und ich muss sagen, ich bin wie im Paradies, wie schnell dieses Ding ist. Und allein schon, das ist, es kann nur lügen. Bühne. Ja. Ich singe tatsächlich
nur mit Singen
zu
verliebt.
Hause. Ja, ja. Was du brauchst, ist eine SD-Karte. Mhm. Da spielst du ein Image drauf. Da werden mehrere Images angeboten auf der Raspberry Pi-Seite. Es gibt ja schon verschiedene Distributionen, Linux-basierte, die dafür vertrieben werden. Das ist zum Beispiel Arch Linux. Das soll relativ schnell booten. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das kommt headless dabei. Das ist, glaube ich, eher für Server geeignet. Raspbian, das ist ein Debian-Port. Den haben sie aber insofern verbessert, dass er die Floating Point Unit jetzt unterstützt vom Raspberry und deswegen flotter zur Hand geht. Kommt aber schon ein bisschen dicker daher, weil da ist so eine leichte Desktop-Umgebung drauf, nämlich das LXDE. Das ist so eine GTK-basierte leichte Desktop-Umgebung. Und die habe ich ausprobiert, habe mir die Desktop-Umgebung ein bisschen angeschaut und zum normalen Surfen funktioniert das schon ganz gut. Also sie haben natürlich...
Also du hast jetzt einen ständig rennenden Server, auf dem du schnell einmal surfen kannst.
Ich habe die grafische Oberfläche dann entfernt. Ich
also machst du das konsolenmäßig?
Ja. Es ist immer.
Aber hast du mir nicht erzählt, du kannst konsolenmäßig einen Videoplayer dann starten?
Ja, die gute Frage. Jetzt hätte ich noch meinen Kollegen fragen müssen, wie der geheißen hat. OMX Player. Das muss ich das nächste Folge nachreichen, wie diese Software genau heißt. Aber auf jeden Fall ist es relativ faszinierend.
Kannst du nur kurz pausen?
Warum?
Bier bestellen.
Ja, das kann man ja währenddessen.
Achso, okay.
Ja. Ich lasse weiter.
Wenn du weiterredest,
ja, verschwinde. Du kannst mir auch, kannst du machen. Ich erzähle dann weiter allein, obwohl ist auch seltsam. Machen wir doch Pause?
Machen wir Pause. Nachdem wir jetzt unsere Hörer schon genervt haben mit unseren Logistikproblemen. Ich bin so verfressen, ich wollte mal zum Essen noch was bestellen.
Na dann, aber ich lasse das dann drinnen.
Okay, also was wir jetzt versäumt haben, ich habe mir beim Gari beim Bier bestellt. Der Gregor futtert übrigens Brot beim Podcast. Das ist das erste Mal, dass wir essen beim Podcast. Ja, früher haben wir uns noch über die drei Wagonen lustig gemacht, die so um ihre Hörer zu verarschen futtern dabei.
Das wird öfters thematisiert, ja, bei Mobile Max und diversen Podcasts. Ja.
Und jetzt, wo wir uns Folge 100 nähern, geht es schon mit unserem Niveau bergab und wird uns selber essen. Und
es ist zumindest nur Brot, kann man zumindest
noch
sagen. Die Chips kommen noch.
Die Chips, die Crunchies. Na gut, Raspberry Pi.
Ja, genau, wo waren wir stehen geblieben? Nämlich sie haben einen ziemlich coolen Videoplayer dabei.
Den du überhaupt ohne GUI bedienen kannst.
Ja, genau. Das ist ja prinzipiell nichts Neues, der M-Player kann das schon länger. Was das Besondere bei diesem Player ist, der legt sich quasi über den X-Server, also über diesen grafischen Anzeigeserver. Ja. Und du kannst ihn auch ganz ohne grafischen Anzeigeserver, ohne X-Server betreiben. Der schreibt dann die Videodaten direkt in den Frame-Buffer. Das heißt, das funktioniert so.
Du brauchst nicht einmal X konfigurieren dann.
Ja, du musst es nicht mal installiert haben.
Das ist ja super geil.
Ja.
Aber du siehst die Videos dann nicht im Textmodus in diesem ASCII-Modus, du siehst die schon ordentlich, also der schafft das.
1080p
wow.
Wird dargestellt, du siehst halt die ersten 5 Minuten, siehst du noch die Kommandozeile, einen Streifen, wo das nicht ausgeführt wird beim CinemaScope, siehst du halt noch hinten durchschneiden und das kommt dann weg nach 5 Sekunden.
Das ist super.
Und es performt, das Videoabspielen funktioniert wirklich sehr, sehr gut, also man muss sagen, wir haben die dicksten Files reingeschoben
und
ruckelfrei. Und die Netbooks, die wir da haben, womit wir sonst immer die Medien abspielen, die eigentlich auf dem Papier viel größere Spezifikationen haben, einen Speicherplatz, RAM, ist einfach...
Den verbraten sie halt mit ihren GUIs, ne?
Keine Ahnung, wo das liegen bleibt, aber performen nicht so der Grafikchip. Beziehungsweise die Grafikeinheit, die drinnen ist im Raspberry Pi, dürfte wirklich exzellent sein. Also wir haben das Ding noch nicht zum Ruckeln gebracht.
Und du hast jetzt die Nerd-Befriedigung, dass du sagst, wollen wir diesen Film schauen, und du hast nicht eine Fernbedienung, sondern eine Tastatur am Schoß und tippelst mal kurz in ein kryptisches M-Player-Command, um den Film zu starten.
Ich persönlich weiß ja noch nicht, ob ich es als Medienabspiel-Device nutzen werde, obwohl jetzt, wo ich weiß, wie hübsch das funktioniert und wie gut das performt, ist es eine Überlegung wert. Mhm. Aber bei mir ist noch so im Kopf drinnen, so administratormäßig, das ist ein Server und keine Medienstation und ich möchte das auch physikalisch trennen. Und ich habe sowieso noch die Boxybox zu Hause, darf man auch nicht vergessen, die eigentlich so die Medienkatalogisierung und so auch annimmt, abdeckt.
Danke, Gary.
Dankeschön. Und dann muss ich sagen, dass ich mich da noch nicht so viel damit gespielt habe. und das ausprobieren.
Aber lass mich raten, bei dir ist es zu Hause die Katze allein, schätze ich einmal einfach. Ja? Mhm. Und du könntest jetzt von deinem Android-Phone eine Verbindung aufmachen zu deinem ständig laufenden Raspberry Pi, mhm, und jetzt irgendein ein Katzenvideo auf YouTube laufen lassen, damit die Katze zu Hause was zu sehen hat, während du nicht da bist.
Beispielsweise, das könnte ich machen, ja, wenn ich das
aber auch,
wenn
der ich Raspberry noch nicht kann, ist den Fernseher einschalten, oder?
Ja, na, das wird das.
Das müsste der Katze, dann müsstest du noch beibringen, so drauf.
Oder ich lasse es rennen in Standby und das aktiviert sich dann.
Das kostet ja Strom.
Das stimmt natürlich auch wieder. Deswegen lasse ich das auch sein. Deswegen war es auch deine Idee.
Was? Ich wollte halt jetzt
einen Anwendungsfall finden.
Genau, ja.
Ja. Na, ich habe es als, ich kann dir erzählen.
Ich habe noch eine Anwendung. Mhm. Also, angenommen, du hast keine Zeit zum Fernsehen, musst aber in der Arbeit mitreden, was im Sport gelaufen ist. Ja? Mhm. Dann könntest du jetzt per Raspberry, also irgendwie, na gut, da brauchst du keinen Raspberry Pi dabei, du könntest dir einen Yugai in India mieten, outsourcen, ja, der für dich diese Sportsendung anschaut, der dann ein Resümee schreibt in der Früh, ja,
das liest von der
ja, es ist mir jetzt gerade gekommen, dass die Idee nicht so gut
war. Ja, konstruierter Anwendungsfall.
Okay. Einfach weiter.
Ja, genau, das Abspielen von
Positiv. Ja, genau. Das ist ein Zweitbier. So, erster Teil Schleichwerbung für die Zypresse, Westbahnstraße 35a. Das Bier ist hier viel kälter und besser und so im Glas, als wenn man es aus der Dose trinkt. Fühlst du nicht auch?
Ja, allerdings.
Es kostet auch mehr.
Schwächer da. Das kann man schmecken gut.
Ja, das ist halt in der Schleichwerbung.
Ja, was habe ich bis jetzt aufgesetzt auf dem Raspberry? Das ist auf jeden Fall mal SMB. Das ist das, was man wohl braucht.
Es ist ein Samba Share oder?
Ja,
okay. SMB ist, also du kannst Files umeinander scheren.
Ja, wobei da habe ich mir gleich mal ins Knie geschossen aus meiner eigenen Freude heraus, dass man da den modernsten Weg gehen sollte, und habe mir in meiner ersten Freude, also man muss dazu wissen, die Distro, auf der Rasparian basiert, basiert auf dem Unstable-Zweig von Debian, das heißt, die nächste Version, die wird Wheezy heißen, und daher kommen die Pakete, das heißt, sind schon relativ neue Pakete, was eh nicht schlecht ist, wenn man Debian hat. Wenn man selber betreibt, ist man halt ein bisschen konservativ, hätte man gerne auch einen stabilen Zweig, geht aber natürlich nicht, weil es eine extra Portierung ist, aber es wird, glaube ich, ein offizieller Debian-Zweig, oder hoffe ich zumindest. Und dann
wird das heißt, das der Raspberry wird eine der tausenden Plattformen, die Debian dann auch offiziell unterstützt.
Sie waren immer schon vorne dabei. Also bei meinen alten aufgehackerten Teilen habe ich ja schon einige dieser Debian-Portierungen für die ARM-Architektur verfolgt, und da gab es einige. Also meine ersten waren dann die, bei der letzten, die haben dann, das steht in den Paketen dann auch drinnen. Also jetzt sind die Pakete kodiert mit ARM HF irgendwie, und davor auf der Dockstar hatte ich Arnel-Pakete. Das sind, also da gibt es verschiedene Zweige, und Debian rühmt sich zu Recht einfach sehr viele dieser Zweige abzudecken, und ich denke, so, wenn das Ding erfolgreich ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das kommen wird. Das sind auf jeden Fall Unstable-Pakete, und ich habe mir gedacht, ich bin besonders modern und probiere nicht Samba 3 aus, sondern schon das Bleeding Edge Samba 4. Was aber nicht so schlau war.
Und du hast wieder auf Samba 3
zum Beispiel. Naja, nicht weil es instabil ist. Man muss sagen, Samba 4 wird kein Ersatz für Samba 3 sein. Versteht sich einfach nicht so. Also bei Samba 4 geht es vielmehr darum, dass es auch selber ein Domain-Controller sein kann, dass er sich ins Active Directory einfügt und diese Sachen. Und da kommen einen Haufen Abhängigkeiten rein. Runter, und ja, ist einfach zu viel, und ist auch die Konfiguration, also die Konfigurationsfiles, die beim Unstable-Zweig mitgeliefert werden, die produzieren schon allein Fehler beim Hochstarten von Samba 4, also das ist zwar alles nicht so erfreulich. Deswegen Samba 3, also Netzwerk-Shares habe ich noch aufgesetzt. Was kam dann als nächstes? Natürlich Transmission, ein BitTorrent-Client, der
also deine kleine Zigarettenschachtel, großer Raspberry Pi, tut jetzt mit deiner Festplatte zusammen deine BitTorrents managen.
Ja, genau. Also die Festplatte hängt mal dran als Datenlager, und als File-Server per SMB, wenn meine Files, kann ich dann ansprechen, weil SMB ist halt irgendwie das Wald- und Wiesen-Protokoll, das wird...
Du kannst jetzt wirklich deine BitTorrents Tag und Nacht laufen lassen.
Ja, also die BitTorrents, das funktioniert. Es gibt einfach von Transmission, den kann man headless installieren. Das heißt, du brauchst auch keinen X-Server, sondern kannst es so laufen lassen. Und ansprechen tut man dann den Transmission über ein Web-Frontend oder sogenannte RPC, Procedure Call. Das heißt, dass du es nicht über einen Webbrowser ansteuerst, sondern einen eigenen Client hast. Den gibt es für Android, den gibt es auch für Debian. Allerdings bei Debian braucht man da schon auch den Unstable, damit das TransGUI, glaube ich, heißt das Paket, unterstützt. Und dann kannst du darauf zugreifen im Heimserver und kannst das dann tunen. Und ist natürlich praktisch, weil du es nicht wie einen Desktop-Rechner abschalten musst oder willst eigentlich, sondern kannst das
durchaus. Also angenommen, lassen. Wir würden jetzt unsere BitTorrent-Files nicht über BitLove hosten, wie wir das tun, sondern selber.
Das funktioniert Box machen. Das kann ich ja machen. Ich kann ja sieden, das ist ja kein Problem. Damit ist ja bei BitLove ja eins der Dinge.
Nein, angenommen, es gäbe kein BitLove.
Also dann könnte ich es auch
oder
selber.
Oder du möchtest einen, wir wollen einen Videocast.
Nein, macht ja aber trotzdem Sinn, weil wenn es BitLove gibt, wenn ja hier ein weiterer Seeder ist, das ist die weitere Bandbreite und man kann natürlich den Transmission so konfigurieren, dass man den Upload beschneidet, damit ich auch eine entsprechende Surf-Performance noch weiterhin
habe. Das heißt, wir könnten jetzt unsere eigenen Podcasts auf deiner Zigarettenschachtel sozusagen
sehen. Ja, definitiv. Man muss halt natürlich dazu sagen, dass BitTorrent, gerade wenn man größere Files runterlädt, sehr prozessorintensiv ist und das ist durchaus auch ein Stresstest gewesen und ist es auch, also da kann man schon
ja, dann ruckeln plötzlich die Videos, wenn du BitTorrent sagst.
Parallel habe ich es noch nicht ausprobiert, aber du kommst an der Prozessorleistung auf bei Top bei 80% oder so an. Bei
großen Was Tags. Anderes, wenn man jetzt so clicky-bunty verseucht ist wie ich, man möchte unbedingt ein GUI haben, also so einen kleinen X-Server oder XFFC oder wie der heißt, schafft der Raspberry Pi auch.
XFCE, also man kann ihn mit der Maus bedienen. Dieses LXDE und ich. Das war ja immer der Umstand, wo sie in vielen anderen Podcasts und Fachpresse geschrieben haben, ja, es ist halt 32 Euro Rechner und ist halt kein Desktop-System. Ist es nicht. Mhm. Kann man es gleich mal so sagen.
Ja.
Aber das Default-mäßige, was da daherkommt, sie haben halt zum Beispiel nicht den Firefox, sondern den Midori genommen, weil der wesentlich leichter als Webbrowser ist.
Aber ich kann surfen sagen, mit der Maus, wenn ich das will.
Performt. Also performt hinreichend.
Und ich kann Flash drauf abspielen oder bringt ihm das schon Grenzen?
Gute Frage. Ich glaube nicht, dass es einen Flash-Bild für ARM gibt. Du.
Ah, geht gar nicht.
Ich glaube nicht. Mhm. Das müsste ich noch ausprobieren. Ich meine, wir haben in der WG noch einen zweiten Raspberry, da wird mehr experimentiert. Mhm. Meiner wird weiterhin als Server-Hardware gebraucht.
Verstehe.
Und man muss auch sagen, dieser Frame-Buffer-Player, der kann wirklich viel abspielen und so. Wir haben es VLC auch installiert und mal gucken, wie es mit dem ist. Ich glaube, das muss ich mir aber noch genau anschauen, deswegen dünnes Eis und da wird es mehr Informationen das nächste Mal dazu geben, dass gewisse Codecs einfach noch nicht für die Plattform existieren. Also mit dem VLC wird man zumindest in der Default-Installation nicht glücklich. Genau. So kann man das sagen.
Okay, wie wäre es mit ein paar Meldungen wieder zwischendurch?
Ja, es wäre viel.
Nicht, dass ich dich abwürgen möchte,
Gregor, das wird sich über die nächsten
schon gut nach gegrilltem Fleisch. Und
es wird die nächsten Folgen sowieso sicherlich Nachberichte geben. Was haben wir noch?
Ich habe ganz dringend, es gibt eine Demo gegen Vorratsdatenspeicherung. Also es gibt eine Demo für Vorratsdatenspeicherung in Österreich am Mittwoch, übermorgen, und eine dagegen. Und ich rufe jetzt auf zu der dagegen.
Okay.
Man sollte, also ich werde es verlinken, dementsprechend.
Das ist eine seltsame Geschichte für Vorratsdatenspeicherung.
Ja, irgendeine Lobbygruppen von bezahlten Autoren oder so.
Aha. Okay.
Rechteverwerter, Befürwortern.
Alles klar. Festplattenabgabe und Urheberrecht in Österreich. Von dir.
Ja, war auch irgendetwas, was ich vor der Game City total cool gefunden habe. Danach hatte ich einen Hirntilt zu viel freundlich sein und weiß ich absolut nicht mehr, worum es
da geht. Themen am Radar haben. Was man aber sagen kann, was du sicherlich auch mitbekommen hast, dass die Grünen über die Abgabe bei Internetanbietern eine Fixabgabe für Internetanschlüsse jetzt laut angedacht haben.
So wie eine Leerkassettenabgabe.
Richtig.
Also und dafür dann irgendeine Erleichterung oder weniger Strafverfolgung bei BitTorrents oder so?
Nicht
oder?
Erleichterung, sondern sie wollen es dann legalisieren.
Also, na, wird wahrscheinlich genauso erfolgreich sein wie die Bestrebung, Cannabis zu legalisieren, sage ich einmal. Wahrscheinlich. Nicht machbar mit der österreichischen Wirklichkeit, aber man kann es versuchen. Ne?
Ja, man kann es versuchen. Ich fände es gar nicht so gut. Also ich bin gegen sowas.
Also du willst nicht einmal eine leere Internetabgabe sozusagen? Also
nur, wenn ich garantieren kann, dass kein Cent an Lady Gagas oder andere Künstler, deren Content ich nicht schätze, gehe. Also was meine Sorge ist bei so einer generellen Flatrate, ist, dass das Geld, das ich dann investiere, genau zu dem Content geht, den ich
nicht schätze.
Genau. Ich hätte da gern Kontrolle drüber, wie auch immer. Keine Ahnung, wie man das machen könnte.
Ja, du kannst flattern. Ne?
Man kann flattern wäre ein ziemlich direkter, schöner Weg, ja, beispielsweise.
Also ich habe mir jetzt ein Hobby draus gemacht, irgendwelche Sachen, die ich unterstützen möchte und die keinen Flutter-Button habe, dann da so anzuschreiben, I want to send you money, where's your Flutter-Button? Und darauf reagieren sie eigentlich relativ gut.
Ja, klar.
Also ich schreibe dann auch dazu, gib mir bitte deinen Twitter-Account, weil mit dem Twitter-Account kann ich ihn schon flattern. Ne?
Mhm. Ja, macht Sinn.
Und ja, wie wir auch selber wissen als Biertaucher, das ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn dir jemand Geld geben will.
Ja, man freut sich jedes
Und wenn Mal. Das nur Mikro-Cent-Beträge sind. Ja.
Stimmt.
Ja, vielleicht haben wir irgendeine Meldung, die du gemacht hast oder die wir andere gemacht hast, an die ich mich wirklich erinnern kann.
Ich habe keine Meldung mehr gebracht, weil ich mit dem Raspberry voll war. Eine Raspberry-verwandte Meldung kann ich bringen, aber bitte, die ist nur ganz kurz, die habe ich noch nicht wirklich recherchiert. Da haben mich die drei Vogonen, die wir heute schon erwähnt haben, drauf gestoßen, dass es nämlich, wo haben wir es denn? Ist die weiter oben Sky? Genau, dass es nämlich jetzt noch eine andere Hardware gibt, neben den Raspberry, also eine ist gut, aber eine, die jetzt, von der jetzt berichtet wurde, nämlich den sogenannten Hackberry. Der wird so $65 kosten und hat 1 Gig RAM.
Also teurer.
Teurer, aber halt auch 1,2 Gigahertz ARM-Prozessor. Und
mit dem kann man dann mehr machen.
Trotzdem weiß ich noch nicht, warum ich mir noch keine Meinung darüber gebildet habe. Das ist jetzt von www.miniant.com/products. Ich weiß nicht, wer dahinter steht, wie die Lieferzeiten sind, ob die Community offen sein wird, ob die ihr Produkt kaufen werden.
Ich meine,
das wirklich Angenehme darin ist einfach auch die Offenheit und die Community dahinter. Wenn das nicht gewährleistet ist, hätte ich auch einen anderen Weg einschlagen können und mir irgendeinen Chinesen USB-Stick Media-Abspieler kaufen können und wäre dann aber in derselben Hölle gefangen gewesen. So.
Ich meine, wir haben so viel extra Content, wir können wieder mal ein paar unserer gesammelten Meldungen ignorieren, aber vielleicht findest du noch eine interessante.
Gute Island-Story in der Future Zone.
Ja, was war da? Ja, das war wirklich eine gute Story, nämlich da ging es drum, ein Artikel in der Future Zone, dass Island durch die Finanzkrise einen sozusagen genannten Demokratisierungsschub bekommen hat, also dass viele speziell banktechnische und wirtschaftspolitische Sachen in Frage gestellt wurden, dass andere Leute an die Regierung gekommen sind. Mhm. Island hat, glaube ich, nur 300.000 Einwohner. Und wie die jetzt, also die bereiten jetzt eine hypermoderne Verfassung vor und auch mit einem Medienfreiheitsgesetz, sie wollen Datenhafen werden für Daten aus aller Herren Länder und das also wirklich verfassungsrechtlich total schützen, da sind noch ein paar Volksabstimmungen zu laufen und dass sie eigentlich, also es ist ihnen natürlich sehr schlecht gegangen durch die Krise, haben Einschnitte gehabt und alles, aber gesellschaftspolitisch hat das durchaus was gebracht. Also sie sind jetzt wesentlich weiter als alle anderen Staaten in Europa, was Bürgerrechte, was Privat, also
das Datenhaftprojekt hat schon Tradition, glaube ich.
Und auch was betrifft Beteiligung der Bürger an, also per Facebook an Demokratie, also wirklich das Crowd-Scribing oder Crowdsourcing von Verfassungssachen gemacht, also dass das wirklich breit diskutiert wird und die Leute vernetzt sind und sich da
wahrscheinlich einschalten. Island ist auch ein guter Boden, weil die halt durch ihre kleinere Community oder
einfach. Ich schätze mal überhaupt schon mal einen Vorteil und jetzt einfach dadurch das Wissen, dass praktisch der ganzen Bevölkerung vor Augen geführt wurde, wie das ist, wenn man die Intransparenz wurschteln lässt, diese Regierung und Banken, was dann alle zu zahlen haben, dass da jetzt genug Wut da ist und dass das eben sich Bürger dagegen engagieren und wirklich einfordern Transparenz und so. Mhm. Wobei wir als Zentraleuropäer da eh nur nach Skandinavien blicken können und sagen, weil die eh weiter sind als wir, was Transparenz und so weiter betrifft. Ne? Ja, wie gesagt, wird verlinkt in den Shownotes und einfach lesen. Netter Future Zone Artikel.
Ja. Tja, es wird langsam mager, es sind immer Fremdthemen. Zum Beispiel hat Johnny hat uns geschrieben, ein WoW-Hack. Wir gaben vorgestern...
Ich bin dafür, dass wir dem Johnny seine Themen jetzt voll ignorieren, weil er selber nicht da ist.
Was sind das für eine...
Strafignorierung. Nein, wirklich, was sei das? Unsere ganzen weiblichen Hörer werden uns jetzt verlassen, weil nicht mehr Johnnys sonore Stimme da ist. Wir werden sagen, ah, kein Johnny.
Ja, muss der lockerer werden, das lose Kollektiv, bitte.
Okay, ich bin ganz locker und menschenfreundlich.
Mach das mal.
Golf, trink ein Bier.
Der Florian hat auch noch Themen nämlich gepostet.
Und zwar?
Facebook confirms researcher exploited privacy settings to quickly collect user phone numbers.
Ja, da war halt auch noch einmal eine Meldung im Spiegel Online und so. Ich glaube, Facebook hat sich sogar entschuldigen müssen, weil man einfach durch Eingabe der Telefonnummer relativ viel rauskriegt über einen User, auch wenn er das gar nicht will oder gewollt hat.
Mhm. Facebook News.
Ja, Facebook.
Ja, ich habe mir aus dem Raspberry Pi nämlich überhaupt nicht ins Internet geschaut, jetzt muss ich ehrlich gestehen.
Auch ein positiver Nebeneffekt vom Raspberry Pi.
Ja, scheint so, zwischendurch mal ganz gut. Ich glaube...
Na, dann probieren wir ein Live-Interview, würde ich sagen.
Ja, machen wir das.
Gaib, hast du Zeit für ein Live-Interview?
Ja, bitte.
Also wir sprechen mit Garib, dem kurdischen Wirten in Wien, kann man sagen. Garib, wie viele kurdische Lokale gibt es in Wien, von denen du weißt?
Genau, jetzt schauen wir einige. Es gibt einiges.
Gibt es einige?
Ja.
Aber bist du das Kurdischste, zumindest der großen Kurdistan-Karte nachzusagen? Okay. Und wie bist du auf die Idee gekommen, ein kurdisches Lokal in Wien zu machen?
Ja, ich bin schon lange in Gastronomie und dann am Ende... entschlossen, ein kurdisches Lokal zu machen.
Ne? Wann war das circa? In welchem Jahr?
Das war Anfang der 2000.
Ne? Anfang 2000, also es gibt dich jetzt schon 12 Jahre.
Ich kann es aber
ja. Was ist dein Fazit nach 12 Jahren Zypresse, also so heißt das Lokal?
Ja, eigentlich gut, aber ein zweites Lokal natürlich durch die Wirtschaft wird mühsam sein. Ne?
Also du hast noch keine Kette gemacht?
Nein, noch nicht.
Okay, würdest du dich freuen, wenn Gäste herkommen, die du noch nicht kennst? Ja. Was kannst du ihnen bieten? Kannst du, also die hören dich jetzt nur deine Stimme, kannst du beschreiben, was es bei dir gibt?
Dass ich mir das speziell finden bieten kann, die aus Kurdistan, ne? Das ist die, ob unsere Lammspieße oder Hühnerspieße oder vegetarische Spezialitäten, die selber vorbereitet haben.
Und es gibt bei dir auch sehr gutes Bier. Wie machst du das eigentlich, dass das immer so kalt ist?
Ja, das Geld wird entsprechend gepflegt.
Okay, du hast auch Weine spezielle, oder?
Wein haben wir auch, kurdische Weine haben wir.
Kurdische Weine?
Ja.
Und jetzt eine ganz dumme Frage, die meisten Kurden sind doch Moslems. Wie funktioniert das dann mit dem Weinanbau?
Ja, das ist Weinanbau in Mesopotamien schon seinen Ursprung hat genommen.
Also ja, Bier ist ja auch aus Mesopotamien, ne?
Ja.
Also es hat einfach Tradition, immer noch.
Genau, ja.
Und wird er dann rein exportiert oder wird er schon selber getrunken auch?
Ja, natürlich selbst getrunken, weniger und mehr importiert. Ne?
Exportiert?
Ja, exportiert.
Ja, ja. Okay. Ja, also wir hoffen, durch den Podcast bekommst du ein paar Gäste
dazu. Hoffentlich, ja.
Und
vielen Dank. Danke.
Ja, das war der zweite Schleichwerbung-Blog für die Zypresse, Westbahnstraße 35a. Ja, kann selber erzählen, ein Freund hat mich mal hergebracht und ich finde einfach ein nettes Lokal, ein netter Gastgeber.
Okay.
Sollten wir unterstützen. Kleine Selbstständige in Wien sollten zusammenhalten. Na, dann leiten wir über zu unserem Extra-Content.
Ja.
Oder
gehen wir rüber. Möchtest du auch vielleicht ein bisschen erzählen, was die Hörer erwartet dann beim Counter-Strike?
Ja, also den Julian, den kenne ich jetzt seit circa einem Monat von der FH Wien Technikum, also vom FH Technikum Wien. Und ich habe halt einfach so zufällig rausgekriegt, dass er Counter-Strike-Spieler ist und vor allem professioneller Counter-Strike-Spieler war. Er hat sogar davon leben können und darüber erzählt er jetzt in dem Interview. Im Anschluss an dieses Interview hören Sie dann die Bitcoin-News von Andreas.
Umgekehrt, mal schauen, wie ich das...
Wie du das Schallwurm schneiden wirst, ja?
Genau. Sehr gut, dann machen wir so.
Gut, und sonst laden wir ein zum Biertaucher Podcast 75, mhm. Treffpunkt, Montag, der, was wird das sein, 27.
Rechnen wir nach vorne.
So irgendwie. Also nächsten Montag, 19 Uhr, Treffpunkt Altes AKH und wahrscheinlich gehen wir dann wieder in die Zypresse, schätze ich. Ja. Weil es einfach zu kalt ist derzeit.
Perfekt.
Bis der Christkindlmarkt kommt im Alten AKH, dann werden wir dann wieder.
Zumindest für eine Folge.
Hof bleiben, genau, ja. Ja, Christkindlmarkt beginnt ja in Wien schon Mitte November. Ne? Und
schon, das, aber kalt bleibt es dann.
Kalt bleibt es, ja.
Na dann. Na
gut.
Bis dann.
Bis dann, ja.
Ja, hallo Andreas.
Hallo Andreas und willkommen, liebe Hörer, zum aktuellen Biertaucher Bitcoin Update. Ja, was hat sich getan die Woche? Schauen wir uns erst wieder kurz auf den Kurs. Was haben wir gerade?
Wir haben gerade einen sehr passablen Kurs von knapp unter 12 Dollar pro Bitcoin, 11,93. Unsere Prophezeiung hat sich hier geradezu prophetisch erfüllt.
Genau, ja. Also wir haben einen Kurseinsturz, einen leichten gesehen und eine relativ schnelle Erholung wieder auf ungefähr 12 und da war es jetzt einige Tage auch recht stabil. Jetzt sind wir wieder ein bisschen abgesunken und ich denke, es könnte kurzfristig auch nochmal ein bisschen nach unten gehen. Was meinst du?
Ja, ich denke, jetzt ist mal eine nicht so spannende Zeit. Ich würde jetzt mal bis Ende November, Anfang Dezember warten, dann wird es wahrscheinlich wieder spannender werden mit dem Preis, ist meine Vermutung. Ich glaube, wir bleiben jetzt ein bisschen in diesem Kanal und werden uns dann später stärker bewegen, wenn vielleicht eine neue Welle an Usern zu Bitcoin strömt oder auch abströmt, je nachdem. Wir werden das dann sehen. Wir haben dann auch einen Graphen für euch, so wie wir den aktuellen Kursverlauf sehen. In den Shownotes.
Genau, ja. Ja, wenn du gesagt hast, User zuströmen oder abströmen, da können wir vielleicht gleich kurz anknüpfen. Also es gibt einen Chart, der die Knoten im Bitcoin-Netz zeigt, also die Full Nodes, das heißt all jene, die wirklich einen vollen Client, zum Beispiel eben den Satoshi Standard-Client laufen lassen. Und der ist seit kurzem wieder im Steigen. Also wir haben da lange Zeit einen Abfall gesehen, hauptsächlich wahrscheinlich deswegen, weil einfach weniger Leute es sich angetan haben, einen vollen Client laufen zu lassen und die ganze Blockchain runterzuladen. Aber seit einiger Zeit sind diese Nodes wieder im scheinbar populär im Kommen. Vielleicht auch deswegen, weil manche Leute jetzt gesehen haben, dass sie sich doch mehr darum kümmern müssen, wie sie ihre Bitcoin sicher halten und jetzt weniger auf Online-Wallets vertrauen und deswegen wieder selbst einen Client laufen lassen. Keine Ahnung.
Ja, also ich sehe diese Zahlen. Ja, es ist ganz interessant, wie es sich entwickelt. Ich glaube, dass die, sagen wir mal, überhöhte Anzahl an Clients einfach durch die eher Unwissenheit der Leute, dass sie halt jetzt nur den Standard-Client laufen lassen können, bewirkt wurde. Und die Nützlichkeit von dem ist halt im Vergleich zu Web-Wallets und jetzt anderen Clients, wie vor allem den Handy-Clients, ja eingeschränkt, weil wer benutzt den sozusagen, wenn man jetzt unterwegs ist, kann man ja nicht Bitcoins wirklich ausgeben mit einem Desktop-Client. Ist das eher selten. Also sozusagen die Leute, die wirklich darauf angewiesen sind, sind eigentlich die Miner, die Solo-Miner eigentlich, die Pool-Betreiber, die Leute, die professionell was mit Bitcoin machen, indem sie Projekte machen, damit die brauchen natürlich diesen Client. Aber der Normal-User wird den vermutlich gar nicht wirklich viel verwenden.
Genau, ja. Wobei, wenn du sagst Miner, das ist ja auch so, dass es ja seit einiger Zeit jetzt schon auch den Peer-to-Pool, also einen eigenen Mining-Pool im Prinzip gibt, wo auch jeder einen vollen Client laufen hast, weil normale Pool-Miner, sage ich jetzt, brauchen nicht unbedingt einen eigenen vollen Client laufen haben. Das heißt, es könnte auch sein, dass einfach jetzt mehr Leute bei Peer-to-Pool minen. Und deswegen einen vollen Client laufen haben, ja. Ansonsten empfehle ich jetzt auch Bitcoin-Neulingen auf keinen Fall jetzt den Satoshi-Client unbedingt, sondern eben, ja, Electrum oder WalletBit oder Blockchain-Info, Online-Wallet, ja.
Ja, vielleicht können wir da dann mal eine so kleine Client-Runde mal machen, wo sich jeder Client vorstellt, aber da bereiten wir vielleicht was seriös vor.
Mhm. Genau, nicht so ad hoc, wie wir das jetzt immer machen.
Ja.
Okay, gut, so viel dazu. Schauen wir vielleicht kurz in die Presse, was hat sich getan, Bitcoin-Meldungen in den letzten Tagen?
Ja, es war relativ ruhig, es gab keine, das muss man jetzt ja fast auf Holz klopfen, es gab keine gröberen Unfälle in der Bitcoin-Landschaft in den letzten 7 Tagen schon.
Yeah!
Yeah!
Und machen, ja.
Was sich schon getan hat, ist, dass es aufgrund der Bitcoin-Konferenz auch sozusagen die Folgeartikel gegeben hat, die jetzt nach und nach erscheinen. Zum Beispiel im Scientific American gab es einen sehr schönen neutralen Artikel darüber, wo auf die Innovationen im Bitcoin-Netzwerk hingewiesen wird, der auch entsprechend Aufmerksamkeit bekommen hat. Und auf Arte, wir haben ja das Filmteam in London auch gesehen, die haben Teile von dieser von diesen Aufzeichnungen in einem, wie lange Minuten war das? 10-Minuten Beitrag oder so gebracht bei den Abendnachrichten, und das war auch sehr schön platziert. Mitten in die sozusagen nach der Finanzkrise als Antwort darauf von den Menschen Bitcoin.
Genau, ja, die Alternative, ja. Ja, ich glaube, es ist gar nicht so schlecht, dass man das auch wirklich als, zumindest als mögliche Alternative auch in den Mainstream bringt, ja, einfach zu wissen, dass es Möglichkeiten gibt, sich ja dem herkömmlichen Fiat-System zu entziehen und zumindest versucht eben Alternativen aufzubauen, und da ist Bitcoin sicher ein wichtiger Faktor, weil es ist eine der wirklich wenigen globalen Währungen, also jetzt abgesehen von den vielen lokalen Initiativen, die sicher auch ihre Berechtigung haben, aber die skalieren halt meistens schlecht, und Bitcoin ist halt so ziemlich das einzige wirklich unabhängige, nicht kommerzielle, sage ich jetzt mal, nicht staatliche System, das wirklich auch skaliert und global einsetzbar ist, ja. Okay, ja, gut, was haben wir dann noch? Noch ein paar kleinere Meldungen. Also ein kurzer Hinweis, vielleicht einmal auf die Bitcoin Stack Exchange. Das ist eine von Stack Overflow, vielleicht vielen bekannt, eine Seite, wo wirklich hochqualitative Frage und Antwort, ein hochqualitatives Frage- und Antwortsystem angeboten wird. Und das läuft jetzt wie lang? Seit fast einem Jahr, glaube ich.
Ja.
Läuft
seit einem Jahr in Beta. Mhm. Also eine Dauerbeta.
Ja, genau. Aber da hat sich einiges getan in den letzten Wochen und Monaten. Da ist nämlich die Rate der Fragen und der Beiträge stetig gestiegen, und mittlerweile stehen die Chancen ganz gut, dass wir aus der Beta bald rauskommen. Da hat Stack Exchange da eigene Kriterien, also wie viele Antworten gibt es pro Frage, wie viele Fragen pro Tag und so weiter. Und mittlerweile erfüllt die Bitcoin Stack Exchange da eigentlich alle Kriterien, um aus der Beta bald rauszukommen. Ja. Also wenn ihr Informationen über Bitcoin sucht oder auch gute Fragen zu Bitcoin habt, einfach auf bitcoin.stackexchange.com schauen, und dort sind wirklich viele gut informierte Leute unterwegs, die euch gute Antworten liefern, und ja, sicher eine sehr wertvolle Informationsquelle zum Thema Bitcoin. Mhm.
Ja, es ist so, dass jetzt zum Fragen beantworten, es sind auch sehr viele sehr technische Fragen, aber auch jetzt für Neulinge, die gewisse grundlegende Dinge gerne wissen möchten, gibt es da sicher auch eine Möglichkeit, erstens was zu finden, was es schon gibt, und zweitens einfach die Frage zu stellen. Die Leute sind dazu durch ihre unsichtbaren, Badges, durch diese Gamification auf der Seite so motiviert, dass die da lurken und innerhalb von wenigen Sekunden immer eine hochqualitative Antwort auf Bitcoin-Fragen versuchen zu geben, einfach um dieses leckere Karma abzustauben.
Genau.
Für mich selber war das eher so, dass ich beim Antworten ein bisschen frustrierter war, weil die immer schon gegeben wurden von anderen Menschen. Richtig. Dadurch bin ich jetzt weniger motiviert, da den ganzen Tag abzuhängen auf der Seite.
Ja, ich habe eine Zeit lang versucht, mir neue, gute Fragen einfallen zu lassen, aber es war dann bald auch schon so schwierig, weil wirklich auch schon fast alle Sachen relativ gut abgedeckt waren. Ja, ja. Natürlich, es kommen immer wieder Neuigkeiten auch zu aktuellen Themen in der Bitcoin-Entwicklung oder Bitcoin-Wirtschaft. Also es ist nicht nur technisch, es gibt durchaus auch jetzt weiter gefasste Fragen, auch ökonomischer Art zum Beispiel oder über einzelne Exchanges oder Betreiber. Ja. Also auf jeden Fall interessant, dort hin und wieder vorbeizuschauen. Ja.
Okay. Ja, dann haben wir noch ein Thema, was uns interessant vorgekommen ist. Und zwar hat jemand auf Reddit, da gibt's auch ein gutes Bitcoin-Subreddit, hat jemand gepostet einen Speed-Vergleich zwischen verschiedenen verteilten Computing-Projekten. Und also wir sind ja sozusagen schon länger ist bekannt, dass Bitcoin die Top 500 Supercomputer meistens sogar alle zusammen gleich in der Geschwindigkeit überbietet, oder wie auch je nachdem, welche Statistik man vertraut, ist es definitiv so, dass Bitcoin also eine gigantische Menge an Berechnungen pro Sekunde durchführen muss, um so sicher zu bleiben, wie es jetzt ist. Und das wurde jetzt eben in den Vergleich gestellt mit anderen populären verteilten Rechen. Projekten. Hm. Und ja, vielleicht kannst du kurz was ein bisschen über die Zahlen sagen, was da so rausgekommen ist.
Ja, also vorneweg, also die Vergleiche zwischen den Projekten sind nicht ganz einfach und auch nicht ganz unumstritten, weil die Natur der Rechenoperationen sehr unterschiedlich ist. Deswegen sind die Zahlen mit ein bisschen Vorsicht zu genießen. Allerdings, es gibt einen relativ klaren Trend. Also wenn man jetzt schaut, das nächste, also Bitcoin wird hier aufgelistet mit einer Rechenleistung von 208.000 Teraflops. Ja. Zum Vergleich, das nächst schnellere gelistete Distributed Computing Project, das wäre Folding at Home, das ist ein Projekt zur Proteinfaltung, das erreicht hier 8.588 Teraflops. Ja. Also das heißt, es ist ein Faktor ja,
über 24 wäre das jetzt.
Genau,
24 ja. Mal schneller ist Bitcoin als das zweitgrößte Distributed Compute-Projekt. Wobei das, also wir haben versucht, eine kurze Überschlagsrechnung darüber zu machen. Sagen wir nach einer konservativeren Schätzung der Berechnungen, wenn man jetzt sagt, wie viel Operationen braucht denn eine zweimal durchgeführte SAH256-Hash, bei einer konservativen Schätzung kommt man da auf 40.000 Teraflops, was immer noch, also 40 Faktor durch, 4, immer noch fünfmal, mindestens fünfmal so groß ist wie Folding at Home, dem zweitgrößten Projekt. Bitcoin ist ziemlich sicher das größte verteilte Rechenprojekt, das es auf der Welt jemals gegeben hat.
Kann man so sagen, aber, ja. Ja, ich meine, es ist jetzt auch nicht wahnsinnig überraschend natürlich, weil Folding at Home im Prinzip nur freiwillig ist und viele doch Bitcoin Mining auch als rein kommerziellen Interesse betreiben. Ja. Also da ist einfach der Anreiz ein ganz anderer. Aber trotzdem eine sehr beeindruckende Zahl, weil diese Distributed Computing Project ja wirklich mit zu den überhaupt rechenaufwendigsten Projekten der Welt gehören. Also auch jetzt, wenn man, also das ist ja erst vor in den letzten Jahren so aufgekommen oder in den letzten, ja, vielleicht 10 Jahren, dass man wirklich halt massiv auch Heimanwenderrechner bei solchen Projekten mit einbezieht. Aber auch wenn man jetzt eben Projekte, die rein auf Großrechnern oder auf universitären Anlagen berechnet werden, dann werden die mittlerweile schon weit weit überholt von der Rechenleistung von diesen Distributed Computing Projects, wie zum Beispiel ein Folding at Home. Ja. Das heißt, wie du richtig gesagt hast, das ist mit Sicherheit mit ziemlicher Sicherheit, wenn man jetzt mal die geheimen Rechenanlage von CIA oder ähnlichem jetzt mal ausklammert, dann ist das sicher eines der weltweit jemals gerechneten größten Projekte überhaupt. Ja.
Die Frage ist auch, wie die Vergleichbarkeit dann sich verändern wird, wenn man wirklich jetzt in den ASIC-Bereich geht, weil dann haben wir wirklich Custom-Hardware für Bitcoin-Berechnungen, die dann noch wesentlich, wesentlich schneller sein wird. Aber es ist eigentlich auch viel schlechter vergleichbar, weil du kannst diese Hardware dann für nichts anderes dann benutzen, außer nur für Bitcoin.
Exakt.
Und ja. Dadurch verändert sich das jetzt auch wieder. Also man kann sicher auch Protein-Folding sehr stark beschleunigen, wenn man diese Hardware zur Verfügung hätte.
Ja, nur das wird dort sich wahrscheinlich nicht auszahlen, weil da eben die monetären Anreize wahrscheinlich nicht groß genug sind oder offensichtlich nicht genug Kapital dahinter steckt, ja, um das wirklich zu finanzieren. Was ich noch ganz nett finde, ist, wenn man sich so überlegt, was hier eigentlich berechnet wird bei Bitcoin, ja, dass man einfach irgendwie nur so die Blockchain berechnet oder die Hashes der Header, dann braucht man eigentlich nur den letzten Hash vom letzten Header ansehen und wissen, wie der gebildet wurde. Und das gemeinsam ist wie der gebildet wurde im Sinne von, wie das Bitcoin-Protokoll funktioniert, also wie die Difficulty adaptiert wird und so weiter. Und dann kann man nur von diesen zwei Zutaten, mit einer sehr kleinen Anzahl von Bytes eigentlich kann man ausdrücken, den gesamten Rechenaufwand, der eigentlich hinein investiert werden musste, um diesen kleinen String zu bilden. Ja? Also das heißt, das ist irgendwie so, dass das Konzentrat irgendwie der ganzen Rechenleistung ist einfach nur der letzte Hash vom letzten Header, ja.
Na gut, jetzt, wenn man es jetzt nur von der Rechenlast her betrachtet, könnte man, ja, muss man eigentlich fairerweise dazu sagen, dass alle Hashes davor ja auch Teil von diesem Hash sind und die müssen wir dann auch mit berücksichtigen, wenn die könnten ja auch beliebig festgesetzt worden sein.
Ja, das habe ich gemeint mit, wie das Bitcoin-Protokoll funktioniert. Ja, also natürlich, das musste man...
Muss man die anderen Header sozusagen anschauen, um das verifizieren zu können, ja. Also diese 5 Megabyte.
Okay, dass sie nicht wirklich gefaked wurden irgendwie, ja.
Genau, ja. Und das macht das auch, ja, das ist, wenn man länger darüber nachdenkt, macht sozusagen das, diese Verifizierbarkeit und macht sozusagen alte Transaktionen wesentlich sicherer, weil die dann unter diesen vielen Schichten der späteren Verifikation begraben worden sind.
Genau, richtig, ja. Okay, ja. Na gut. Ich glaube, das war soweit das Wichtigste oder einige der wichtigen Sachen, die sich getan haben. Fällt dir noch was ein?
Nö, wenn sich was Wichtiges tut, werdet ihr das hier mitbekommen und wir geben an das Nichts zurück, haben wir gesagt. Weil
genau, wir sind ja wahrscheinlich am Ende. Also
ja, endet hier mit der Podcast.
An das nächste Item in der Playlist, ja. Bis zur nächsten Woche.
Ja, ciao.
Ciao.
Servus Julian.
Hallo.
Hallo Julian, du hast mir erzählt, du bist jetzt nicht mehr Counter-Strike-Legionär.
Das ist soweit korrekt, ja. Also in meiner Glanzzeit quasi zwischen 16 und 21 habe ich sehr viel gespielt, viel aktiv. Habe im Prinzip all meine Freizeit in dieses Spiel gesteckt, um halt so gut zu werden, wie es auch möglich ist und hat extrem viel Spaß dabei.
Und kannst du erzählen, hast du vorher schon irgendeinen Sport oder irgendetwas professionell betrieben, also irgendein E-Sport oder Sport, oder hast du mit 16 sozusagen aus dem Nichts heraus angefangen?
Nein, so kann man das definitiv nicht sagen. Also ich habe angefangen sehr früh mit der ersten Counter-Strike-Version, die damals offiziell zu kaufen war. Und habe dann angefangen...
Also nicht mit dem Mod, sondern mit dem gekauften Mod sozusagen.
Genau,
mit dem
gekauften, genau. Da war ich 11.
Also mit 11 hast du schon herumgeballert.
Genau. Und man merkte eben mit der Zeit, durch dieses Public-Spielen, dass man halt einfach besser ist als andere Leute.
Ja.
Und hat dann angefangen, sich Leute zu suchen, mit denen man eben längere Zeit zusammenspielt, um dann halt auch einfach auf Wettbewerbsebene zu bleiben. Und so ist das im Prinzip entstanden.
Also du hast gemerkt, dass du aufgestiegen bist in den Rankings?
Ja, genau. Also man wurde eben immer besser und immer besser. Und dann kam der Ehrgeiz eben dazu. So jung wie man ist, das macht natürlich dann auch Spaß.
Und wie viel Zeit hast du da ins Counter-Strike investiert, kann man das sagen? Hast du da tägliche Trainingszeiten
gehabt? Ja, definitiv. Also zu meinen Top-Zeiten, auch wo ich halt monatlich bezahlt wurde auch fürs Spielen.
Das war dann aber später.
Ja, genau, das war natürlich später. Da war es dann aber auch tatsächlich jeden Abend, also fünfmal die Woche, fünf Stunden. Also da hat man dann schon wirklich sein Leben mit verbracht, ja, kann man so sagen.
Und du hast nebenher noch Beruf oder Ausbildung gemacht
in der Schule? Genau, also erst Schule, dann Zivildienst, Ausbildung, genau.
Und hat dir eine Ausbildung und irgendwas drunter gelitten oder hast du gemerkt, du hast weniger Zeit für Freundinnen oder
so? Ja, definitiv. Also ich hatte auch Beziehungen nebenher. Mhm. Das war natürlich besonders stressig, weil Freundin hat es dann halt nicht nachvollziehen können, dass ich so viel Zeit da reinstecke, und das alles unter einen Hut zu kriegen ist sehr schwierig, und meistens haben aber leider Gottes, muss ich das sagen, die persönlichen Beziehungen darunter gelitten, ja, definitiv.
Also hast du lieber gespielt als dich am...
Ja, das war einfach so, ja.
Okay, und dann bist du rekrutiert worden von Clans oder hast du selber einen gegründet oder wie hat sich deine Professionalisierung sozusagen entwickelt?
Ja, genau, also ich bin eben durch die Amateur Series, so hieß das damals, aufgestiegen aus eigenen Kräften mit meinen fünf Freunden, mit meinen vier Freunden quasi, in die Pro Series. Nach einer Saison, wo wir uns da eigentlich ganz gut gezeigt hatten, wurde ich sofort rekrutiert und
Also nur du oder auch deine Freunde?
Also wurdest du
aus deinem Clan herausgerissen,
genau,
sozusagen?
Genau.
So. Und wie hat der Clan dann reagiert? Haben sie alle gefreut? Jawohl, du wirst das Profi? Oder?
Ja, das waren geteilte Meinungen. Also die einen sagen, okay, du bist ein Arschloch, weil du hast...
Du lässt dich kaufen.
Genau, du verlässt halt jetzt deine Freunde so. Andererseits muss man aber dazu sagen, will man erfolgreich sein, muss man ein bisschen Egoismus an den Tag bringen. Das hat mir nicht geschadet, ja.
Okay, ja. Und wie läuft das dann? Du bist ja nicht oft dann physikalisch mit dem neuen Clan zusammen, in dem du dann rekrutierst, oder schon? Also geht man da gemeinsam auf ein Trainingscamp jetzt mit einem Rudersport sozusagen?
Kommt ganz drauf an, wie mächtig, wie groß
der organisiert ist.
Genau, wie groß diese Organisation ist. Wenn es halt eine gute Firma ist oder sowas, dann hat man da auch Räume gemietet und man hat sich halt die regelmäßig getroffen.
Ansonsten, das heißt, ihr wart dann wirklich physikalisch beieinander zum Trainieren?
Also ich habe auf jeden Fall alle kennengelernt, so mit denen ich professionell gespielt habe. Ja.
Und meinst du, das bringt beim E-Sport etwas, also wenn man wirklich physikalisch im selben Raum ist, im Gegensatz? Zum nur über Internet.
Also für mich ja, es gibt aber allerdings auch Leute, die nennt man dann ganz gerne die Onliner. Das sind die Leute, die halt wirklich lieber zu Hause spielen in ihrem Kämmerchen, und dann gibt es aber auch Leute...
Gehen nicht gern raus.
Genau, dann gibt es natürlich auch Leute, die sind deutlich besser unter Voraussetzungen, wenn man zusammensitzt, weil einfach die Stimmung einfach auch anders ist. Ja. Mhm.
Und macht man dann nachher noch gemeinsam viel? Also wie beim Sport, dass man sagt, wir gehen nachher auf ein After-Trainings-Bier oder so? Oder ist das dann eher selten?
Ja, After-Trainings-Bier, das kann man so nicht sagen. Und natürlich hat man auch viel Spaß miteinander. Und auf Events, wenn man jetzt auf großen Turnieren ist, dann geht man danach auch feiern. Aber ansonsten,
Aber sonst spielt sich das Trainieren eigentlich so ab, dass du zu Hause oder mit der Gruppe zusammensitzt, ihr spielt euer Spiel und seid nachher müde.
Ja.
Und spielt man dann zum Ausgleich noch ein anderes Spiel, was weiß ich, irgendein Grafik-Adventure oder irgendwas Ruhiges zum Runterkommen, oder hat man dann nebenbei noch irgendeinen Zweit-Ego-Shooter?
Also Ego-Shooter ist fatal, das sollte man nicht tun, weil Counter-Strike sehr speziell ist, was vor allem das Spielgefühl und so angeht.
Also da lernt man dann den falschen
Ego-Shooter. Ja, genau, da sollte man nicht rausgehen.
Du sollst keinen Ego-Shooter haben neben deinem.
Sollte man besser nicht tun. Ja, ansonsten Ausgleich halt ganz gerne Dota damals.
Dota?
Dota ist ein Warcraft 3 Mod.
Okay,
jetzt, ich weiß nicht, vielleicht kennst du HON oder LOL, also Heroes of New Earth, League of Legends.
LOL sagt man, glaube ich, League of Legends.
Und das sind alles Ableger von Dota.
Okay.
Und sowas halt, ja.
Also dann ist praktisch ein ganz anderes Genre jetzt als Ausgleich.
Ja. Ist auch mal ganz interessant, aber auch nicht so viel, so viel Zeit hat man.
Und kannst du zum Finanziellen etwas sagen, also zumindest in der Zeit, wo du Profi warst, ist das jetzt lange her oder
nicht
Jahreszahlen
so lange
dazu sagen?
Ein Jahr jetzt.
Also 2011?
Ja, 2011 war meine letzte Top-Season eigentlich.
Top-Season. Ja. Und was kann man jetzt als Professioneller oder als Semiprofessioneller da verdienen?
Kommt drauf an, in Deutschland ist es nicht so hoch.
Also du warst damals in Deutschland?
Ja, klar. In Deutschland sind die Top-Gehälter so bei 1.000-1.500 Euro. Das sind dann aber wirklich auch nur eine Handvoll maximal. Ja. Und dann, wenn man ins Ausland guckt, gerade in den asiatischen Bereich, da verdiene ich schon deutlich mehr, also auch bis 5.000, 6.000, 7.000 Euro.
Okay, aber hast du da realistische Chancen, als Europäer nach Asien rekrutiert zu werden, weil du so gut bist?
Gibt es, ja, aber selten.
Selten, ja. Und ich nehme an, da leidet das Sozialleben dann noch mehr, wenn man wegzieht.
Genau, also das hätte ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Diesen Schritt hätte ich nicht gewagt.
Okay, und du sagst praktisch, in Deutschland kann jetzt eine Handvoll Leute davon leben, jetzt von 1 bis 1,5. Kein ja. tolles Leben, aber...
Ja, genau. Also es geht. Ist ein guter Nebenverdienst, ja.
Also man sollte dann eben noch einen Job haben.
Kommt auf die Zeit an. Ich meine, mit 16, 17 ist das lustig so. Und vor allem auch Geld damit zu verdienen, macht Spaß. Es hebt nochmal den Ehrgeiz an, aber später... Ja, wenn man nicht wirklich nur ein Studium, ich sag mal in Anführungszeichen, nur ein Studium macht und da noch genug Zeit hat, sollte man damit aufhören, also mit dem Studium, weil das raubt Kraft und das raubt Zeit.
Und der durchschnittliche Counter-Strike-Verdiener ist jetzt Student oder Schüler oder sind das dann so 40-jährige Arbeitslose?
Nein, um Gottes Willen. Nein, das ist eigentlich, gehört man mit 25 schon zu den Rentnern dieses Vereins quasi. In der Regel sind die nicht älter als 25 und die meisten sind Studenten, ja. Ganz klar.
Also die haben einfach Zeit und kommen.
Ja.
Okay. Und kannst du sagen, was verdient die große Masse jetzt? Also die nicht die Top-Handvoll Leute, sondern die halt ein bisschen was verdienen, aber nicht genug. Kann man da sagen, in welchem Range sich das bewegt?
Ja, mittlerweile hat sich das schon fast erübrigt mit dem Bezahlen. Da verdienen jetzt noch, sag ich mal, 40 Leute vielleicht in Deutschland und dann auch nicht mehr als 200 bis 300 Euro.
Also die bessern sich ihr Taschengeld auf damit
sozusagen. Genau. Ja. Und sie machen es halt einfach auch wirklich nur für den Ehrgeiz, für den Spaß.
Also wenn man es auf die Stunden umrechnet, die man reinsteckt, ist es eigentlich blöd. Das
rechnet sich auf jeden Fall nicht.
Ja.
Definitiv nicht.
Und hast du da einen Einblick, wie sehr vererbt sich das Hobby Counter-Strike? Da muss ja der Generationendurchsatz recht hoch sein. Also wenn die Leute nicht lang im Sport bleiben, weil sie dann zu alt werden, wird das immer wieder weitergegeben an die nächste Generation?
Das
also wachsen da genug, auch da das ganze Vereinsleben sozusagen und das E-Sport? Oder könnte es da sein, dass jetzt mal eine Generation nachwächst, für die Counter-Strike so ein OP-Spiel ist und die dann auf ganz was anderes abfangen?
Das Ur-Counter-Strike 1.6, das war eigentlich so der beste Titel, beste E-Sport-Titel meiner Meinung nach auch jemals, ist ja jetzt leider dieses Jahr komplett gecancelt worden im Prinzip. Es gibt keine Turniere mehr, der Ligabetrieb wurde fast eingestellt.
Von den E-Sport-Betrieben aus, oder weil du das Game nicht mehr kriegst?
Doch, natürlich kriegst du das Spiel noch und es wird eigentlich auch noch gespielt, aber eben nicht mehr auf Wettbewerbsebene, weil es zu alt ist. Es ist jetzt einfach 11 Jahre alt oder 12. Und jetzt gibt es den Nachfolger, Global Offensive. Wird jetzt wieder mehr gespielt, aber ich denke, dass andere Genres einfach jetzt die Überflieger machen, sowas wie League of Legends und was war denn da noch so groß? Dota 2.
Okay, das sind jetzt aber nicht Ego-Shooter, wenn
ich das richtig verstehe. Nein, das sind keine Ego-Shooter, aber ich denke, das werden...
Also der E-Sport verlagert sich einfach auf andere Spiele.
Ja.
Und kannst du sagen, welcher Ego-Shooter ist derzeit noch so, der mit den meisten E-Sport-Leben?
Es ist nur Counter-Strike, glaube
ich. Ist nur Counter-Strike?
Ja.
Also diese anderen Ego-Shooter, die es alle gegeben hat und gibt, können da nie richtig anstinken?
Nein, also sowas wie Battlefield zum Beispiel ist nie wirklich auf Wettbewerbsebene gespielt worden. Damals halt natürlich Quake und Unreal Tournament. Aber die sind ja mittlerweile auch quasi ausgestorben. Und von daher, nee. Also Counter-Strike.
Und, okay, möchtest du irgendeine Erfahrung mitgeben, also du jetzt als nicht mehr Profispieler für jetzt meine jugendliche Hörer von unserem Podcast, die vielleicht jetzt überlegen, ja, ich werde mein Geld mit Videospielen verdienen?
Ist ein schöner Traum, macht extrem viel Spaß. Man lernt viele nette Leute kennen und man reist auch tatsächlich, wenn man gut ist, reist man auch gut durch die Welt. Allerdings muss man darauf Acht geben, dass man nicht wirklich seine persönlichen Beziehungen dabei aufs Spiel setzt und das passiert einfach schnell, wenn man den Überblick verliert. Das ist schon fast wie eine Sucht und man muss aufpassen dabei. Und auf jeden Fall nicht, man muss die Prioritäten setzen. Ja, also definitiv nicht Counter-Strike über die Schule stellen oder über das Studium oder über Ausbildung, was auch immer. Man muss einfach Prioritäten setzen und dann macht es Spaß. Ja.
Okay. Kannst du ein schönes Erlebnis erzählen oder das schönste Erlebnis, das du im Zusammenhang damit gehabt hast?
Mein schönstes Counter-Strike-Erlebnis war in Paris. Wurden zu einem Stage-Match, also Spiel auf der Bühne, eingeladen. Gegen ein absolutes Top-Team haben wir gespielt. Wir waren die deutschen Underdogs. Wir haben uns sehr gut vorbereitet und haben sie wirklich, wirklich geklatscht. Und dieses Gefühl, vor 3000 Leuten zu stehen, die applaudieren, weil du gewonnen hast, das ist unvergleichlich.
Und das Publikum ist da mitgegangen?
Ja.
Da kriegst du davon eh nichts mit, weil du...
Man ist drin, man sieht es nicht.
Ja.
Aber super geiles Gefühl. Also unvergleichlich.
Okay, und seltsamstes Erlebnis?
Seltsamstes Erlebnis.
Also muss nicht schlimm gewesen sein, aber...
ja, Leute kennenzulernen, von denen man noch nie Bilder gesehen hat und plötzlich ein bisschen erschrocken sein, weil das Ganze einfach ein bisschen ungepflegt ist, drücken wir es mal so aus.
Du hättest nichts dagegen gehabt, die weiterhin online kennenzulernen.
Ja, ja,
ja. Okay, dann danke, Julia. Jo.
Hat er alles aufgenommen?
Ja, das ist bei mir immer die Frage.